Wir sind Mittelalter, so hat sich die traditionalistische Pius-Bruderschaft einmal selbst bezeichnet, um die Unterschiede zwischen sich und der vermeintlich zu modernen etablierten katholischen Kirche zu verdeutlichen. Es gibt Strömungen in und außerhalb der Kirche, die behaupten, für die wahre Tradition des Christentums zu stehen. Doch woher weiß man eigentlich, was echte und was unechte Traditionen sind? Immerhin gibt es die Christen ja schon seit 2000 Jahren. Der Kirchenhistoriker Professor Hubert Wolf von der Universität Münster hat genau zu diesem Thema jetzt ein Buch geschrieben. Es trägt den Titel Krypta und beschäftigt sich mit unterdrückten Traditionen der Kirchengeschichte. Guten Tag, Professor Wolf.
Guten Tag, hallo.
Krypta, so heißt Ihr Buchtitel, das ist griechisch, steht für verborgen, bezeichnet einen unterirdischen Kirchenraum, in dem meistens auch ein Altar steht, zum Beispiel in vielen Kathedralen gibt's das. Wie tief mussten Sie denn für Ihre Recherchen abtauchen in die Kirchengeschichte?
Naja gut, das Reservoir ist die gesamte Kirchengeschichte, sind die gesamten 2000 Jahre, denn die Tradition der Kirche schlägt sich ja in sehr unterschiedlichen Traditionen nieder. Und je nachdem, bei welchem Thema man nun gräbt, muss man bis ins erste Jahrhundert gehen. Manchmal ist man in einer mittelalterlichen Situation, manchmal ist man auch nur im 19. Jahrhundert. Also ganz unterschiedliche Grabungstiefen.
Warum überhaupt das Thema Tradition? Was macht das so spannend für Sie?
Naja, im Moment geht es ja ganz massiv in der katholischen Kirche um das Thema Reform. Und Reform meint ja immer zunächst im allgemeinen Verständnis, es wird irgendetwas Neues erfunden. Wobei ursprünglich heißt Reform, etwas wird zurückgeformt. Und ich glaube, dass innerhalb der Kirche eine Reform nur dann erfolgsversprechend stattfinden kann, wenn sie im Rahmen der von der Tradition der Kirche gedeckten Breite stattfindet. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man den ganzen Tisch der Tradition deckt, dass man im Grunde genommen nicht nur eine oder eine andere Form des Katholischen auf dem Tisch hat, sondern das Ganze, denn katholisch heißt ja umfassend, gemäß des Ganzen. Und ich möchte den ganzen Tisch der Tradition, soweit es möglich ist, decken, damit man auf dieser Basis über Reformbarkeit, Reformierbarkeit der Kirche diskutiert.
Was haben Sie denn da für Beispiele gefunden für solche vielleicht verloren gegangenen Traditionen, die man jetzt vielleicht reformieren könnte?
Ja, also Beispiel, welche Rolle haben eigentlich Frauen in der Kirche? Mein Beispiel sind die Äbtissinnen, die bischöfliche Funktionen ausgeübt haben. Jetzt muss man natürlich fragen, tun sie das, weil sie eine Weihe haben? Sie haben ja eine. Ist diese Weihe so etwas wie eine kleine Bischofsweihe? Oder haben diese Fürstäbtissinnen eine solche Weihe gar nicht gebraucht, weil man vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil jurisdiktionelle Vollmacht in der Kirche durchaus ausüben konnte, ohne dass die Weihevollmacht die Voraussetzung gewesen wäre, das Zweite Vatikanum hat hier einen ganz anderen Kurs gefahren. Es macht die Potestas Ordinis, die Weihevollmacht, zur Voraussetzung für die Ausübung der Potestas Jurisdictionis. Wenn man jetzt dieses alternative Modell anschaut, dann können Frauen quasi bischöfliche Funktionen ausüben, also mit Ausnahme der Liturgie. Sie können eigentlich alle Vollmacht, hoheitlichen Vollmachten ausüben, die ein Bischof gehabt hat. Andersrum braucht man gar keine Weihe, um solche Vollmachten auszuüben. Wenn man das zur Grundlage macht, sind wir natürlich in einem ganz anderen Spiel, was Vollmachten in der Kirche angeht.
Wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie also eine ganze Reihe von Beispielen ausgegraben, die es einfach wieder lohnt, zumindest sich mal vor Augen zu führen für diesen aktuellen Reformprozess, der läuft. Stellt sich natürlich auch ein bisschen die Frage, wann ist eigentlich eine Tradition? Ab wann kann man das sagen?
Ja, zunächst einmal gehen alle Traditionen, die wir haben, ja auf das Christusereignis zurück. Und deshalb ist natürlich die historische Entwicklung der Kirche von zentraler Bedeutung. Und es wird ja oft jetzt so getan zu sagen, naja, ideal war, so würden es die Kirchen der Reformation gesagt haben, ideal war die Zeit der Urkirche. Das würden wir als Katholiken nie sagen, sondern es geht darum, die Wirkungsgeschichte des Christusereignisses in seiner ganzen Breite wahrzunehmen. Und der Kirchenhistoriker maßt sich nicht an, zu entscheiden, ob eine Tradition, ein alternatives Modell heute geeignet ist oder nicht. Aber er muss eigentlich seinen Job machen, indem er das für die Kirche zur Verfügung stellt. Und dann muss darüber diskutiert werden. Das hat also nichts mit Beliebigkeit zu tun.
Aber was lernen wir dann für den aktuellen Prozess daraus? Ich meine, Papst Franziskus gilt als moderner Papst, der auch mal ganz gut ist für eine flapsige Bemerkung. Wir haben es jetzt erst in den letzten Tagen wieder mit seinem Kaninchen-Zitat bemerkt. Wie kann man denn die Kirche erneuern, reformieren und gleichzeitig die Traditionen achten?
Naja, also der Papst hat ja in seiner Weihnachtsansprache vor der Kurie sehr deutliche Krankheiten der Kurie diagnostiziert. Zum Beispiel eben, dass die Rechte oft nicht weiß, was die Linke tut. Und wir haben in der Tradition der Kirche zwei Instrumente, die im Grunde den Papst beraten haben, ihn auch kontrolliert haben. Das ist einerseits das Konsistorium der in Rom anwesenden Kardinäle, das eigentlich täglich getagt hat. Und der Papst musste die Kardinäle fragen, wie haltet ihr es mit diesem Thema? Und das zweite war zum Beispiel die Kongregation für die außerordentlichen Angelegenheiten. Wenn Sie so wollen, ein über zwei Jahrhunderte praktiziertes päpstliches Kabinett. Das heißt, was ist passiert in den letzten Jahren? Nur der Papst allein und sein Staatssekretär verfügten über das Regierungswissen. Die rechte Hand wusste oft nicht, was die linke tat. Wenn Sie jetzt diese beiden Modelle, die es ja gibt, das Konsistorium in seiner ursprünglichen Form und diese Kongregation für die außerordentlichen Angelegenheiten wieder einführen, dann würde ein Grundproblem, das der Papst anspricht, auf jeden Fall beseitigt, nämlich in der Kurie findet eine Diskussion statt mit allen entscheidenden Kenntnisträgern. Oder gehen Sie einen Schritt weiter. Subsidiaritätsprinzip. Wir haben es erfunden in der katholischen Soziallehre, nämlich, dass die kleine Einheit dort entscheidet, wo das Problem entstanden ist und dass die höhere Einheit nur hilft, wenn notwendig. Warum, das passt jetzt ganz zu dem, was Franziskus sagt, wenn die Kurie eine Dienstleistungsfunktion hat für die gesamte Kirche, dann haben die Bischofskonferenzen, haben auch die einzelnen Bischöfe mehr Kompetenz. Und das, glaube ich, ist durchaus auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil her so gedeckt. Da kann man doch eine in der katholischen Kirche erfundene Tradition, Subsidiarität, mal auf die Kirche selber anwenden. Der Papst will dies tun, da braucht er nichts Außerkirchliches erfinden, sondern kann auf den Schatz unserer Tradition zurückgreifen.
Der Schatz der Traditionen. Ein neues Buch von Professor Hubert Wolf, Kirchenhistoriker aus Münster. Vielen Dank für das Gespräch, Professor Wolf.
Ich danke Ihnen.
Krypta heißt das Buch, Unterdrückte Traditionen der Kirchengeschichte, erschienen im CH Beck Verlag, und es kostet 19,95 €.